Wenn man den Ötztaler Radmarathon bezwingen will, dann braucht man sehr viel Leidenschaft von Radsport und sehr viel Training. Wenn man ihn aber gewinnen will und dann noch den Streckenrekord aufstellt, dann muss man wirklich alles im Leben dem Radsport unterordnen. Und genau das hat der Matthias Notegger gemacht. Er hat seit 2019 den Ötztaler Radmarathon Streckenrekord mit 6 Stunden 47. Wie schafft man es wirklich tagtäglich im Training die Motivation aufzubringen, dass man das schaffen will? Wie hat er trainiert? Wie sieht so ein perfekter Renntag aus, wie er 2019 für ihn war? Und was sind seine größten Learnings aus den 2 Siegen beim Ötztaler? Das und noch vieles mehr im heutigen Podcast mit Ötztaler Radmarathon Streckenrekordhalter Matthias Notegger.
Da ist eine kleine Stimme hinten im Kopf und die schreit dann ganz laut. Und die sagt, na, du hast so viel dafür gearbeitet, du hast so viel dafür trainiert, du gibst jetzt nicht auf. Nicht jetzt.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon.
Servus Matthias.
Grüß dich Marco, wie geht's?
Matthias, mir geht's gut, danke dir.
Ja, gut.
Matthias, wir haben das letzte Mal, also in der letzten Episode, wo die Maya Janin zu Gast, Streckenrekordhalterin bei den Frauen. Jetzt liegt es natürlich auf der Hand, dass du unser nächster Gast bist, Streckenrekordhalter bei den Männern beim Ötzi. Du bist Rennradfahrer gewesen mittlerweile. Du konzentrierst dich hauptsächlich aufs Coachen, coachst ganz verschiedene Leute von Ötztaler-Teilnehmer bis hin zu wirklich jedermann, kann man sagen, oder?
Auch Profis, auch Leute, die 10 Stunden fahren beim Ötzi oder die kleinere Rennen fahren, weil sie noch nicht fit genug sind für den Ötzi. Mhm. Genauso wie Mountainbike-Cross-Country-Fahrer, wo jetzt nichts mit dem Ötzi zu tun hat.
Also auf gut Deutsch haben wir einen richtigen Profi da sitzen, nicht nur was in Ötztaler betrifft, sondern was Radlfahren generell betrifft. Und ich will einmal ganz früh bei dir anfangen, Matthias, weil du mir gerade schon im Vorgespräch gesagt hast, du bist seit 17 Jahren, gibt es deine Firma, hast du gesagt?
Ja, das Jahr wird 16 Jahre. Letztes Jahr haben wir 15-jähriges Jubiläum gehabt und das Jahr jetzt sind wir schon im 16. Jahr.
Das heißt, du bist ja schon richtig lang in dem Business, in dem Radbusiness. Sag mal, wie ist das entstanden? Also woher ist bei dir die Liebe zum Radsport gekommen eigentlich?
Die Liebe zum Radsport ist gekommen von Nachbarskindern, die dazumal bei uns in Bregenz, da war eine größere Baustelle, weil man einen Tunnel gebaut hat und die Nachbarskinder in den sagen wir, frühen 80er Jahren, da war ja BMX aus Australien und Amerika sehr, sehr groß und die haben da eine Strecke gebaut. Und da sind die drüber gefahren und da habe ich mein Kinderrad mit den Stützrädern, also das, wo am Anfang die Stützräder montiert waren, wenn man noch ganz klein ist, das habe ich dort geschrottet und habe dann zu meinem Papa gesagt, ich will auch so BMX haben wie die Großen, die dazumal halt, keine Ahnung, 14, 15 waren und ja, habe dann ein bisschen lang betteln müssen dafür, weil klar, zu der Zeit war das Geld wahrscheinlich auch nicht so da. Und habe dann eins gekriegt und dann bin ich mein erstes Rennen, glaube ich, mit 6 oder 7 gefahren. So genau weiß ich es nicht, aber ich war relativ klein auf dem Foto und der Helm im Vergleich zum Körper sehr groß.
Das heißt also wirklich schon in Kinderjahren hat es angefangen, diese Liebe zum Radsport und die hat sich immer weiter aufgebaut.
Ja, das war ganz ohne diesen Leistungsgedanken, wie man es heutzutage hat. Mhm. Ich bin einfach BMX gefahren, ja, und dann hat es zu der Zeit in Österreich noch relativ viele BMX-Rennen gegeben und eine sehr gute Nachwuchsförderung. Und gerade jetzt zum Beispiel in Vorarlberg hat es, glaube ich, 4 Strecken gegeben. Und dann ist man auch von zu Hause dorthin geradelt, ja, und da war natürlich auch noch viel weniger Verkehr und alles. Und so hat sich das entwickelt. Dann zum Mountainbike und eigentlich erst sehr, sehr spät mit 3,24 aufs Rennrad.
Und dann, was war dann deine Ambition? Wolltest du dann, hast du dann gemerkt, okay, du hast da gute Pumpen, du bist vielleicht talentiert in dem Bereich. Gehst du jetzt wirklich auf Rennen fahren oder wo vielleicht deine Motivation zuerst, hey, ich will vielleicht mal Coaching machen? In welche Richtung war das eigentlich
gedacht? Na, Coaching war zu dem Zeitpunkt, da war ich ja noch 15, 16 Jahre alt, da war das kein Thema. Ich bin eigentlich klassisch nach der Schule wir wohnen direkt am Berg, ja, also ganz früher, wo ich noch jünger war, wo es gescheit Schnee gegeben hat, habe ich direkt von dort hochgehen können, eine Skitour. Und dort bin ich halt mit dem Mountainbike, also mit einem Ur-Mountainbike, keine Federgabel, keine Vollfederung, das hat, keine Ahnung, es waren am Anfang 18 Gänge, glaube ich, ja, Alugabel, das hat gar nichts können, ja, ohne Helm bin ich mit dem einfach nach der Schule, also nach der Hauptschule, bin ich dort dann noch hochgefahren, weil das halt das Nächste war, nach dem BMX, das dort leider dann zu der Zeit ausgestorben ist. Mhm. Und erst, wo ich dann mit Freunden gefahren bin, haben die gesagt, ja, boah, du fährst aber schnell da den Berg hoch, oder? Und du fährst ja nicht nur einmal, sondern vielleicht dreimal dort hoch am Abend, was für sie total crazy war und für mich so, mir hat das einfach Spaß gemacht, keine Ahnung, ich hab das mögen im Wald, allein, die frische Luft, oder das Auspowern, war immer schon so ein Kind, das hat man schwer ruhig stellen können. Mhm. Darum war das für mich sehr gut. Und ich glaube, eher für meinen Papa war es gut, weil dann habe ich endlich mal eine Ruhe gegeben danach. Und dann haben wir gesagt, ja, fahr halt einmal so ein Mountainbike-Rennen. Da ist eins im Oberland, bei uns in Vorarlberg. Mhm. Fahr halt einmal, ja. Und so bin ich dann dort dazugekommen. Mhm.
Und wo war dann, mit welchem Alter war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt willst du wirklich Radrennen mitfahren?
Nein, ich bin danach gleich so mit 16, 17 bin ich dann die Cross-Country-Rennen. Die sind ja, weil wir in Vorarlberg ja direkt an der Grenze zur Schweiz sind und die Schweiz ja sehr gute Mountainbike-Nation ist, waren eigentlich sehr, sehr viel Rennen. Gerade jetzt, wenn man den Mountainbike-Marathon noch schaut, viel mehr wie heutzutage. Und da sind wir einfach viel Rennen gefahren. Und da war das Rennradfahren war da noch ganz uninteressant, weil es war auch sehr lustig zu der Zeit, da hat man beim Mountainbike-Fahren noch Haare an den Füßen gehabt und da war das auch nicht cool, die wegzumachen. Und da bin ich lieber Mountainbike gefahren. Mhm. Und meinen ersten Helm, da wurde ich beim Rennen dann dazu gezwungen zum Eintragen, sonst ist man immer ohne Helm gefahren.
Mhm. Und was war da zu der Zeit so, war wirklich dein Ziel da, okay, ich will jetzt Profi werden? Oder war die Motivation wirklich einfach nur Leidenschaft, weil es so Spaß gemacht hat?
Na, am Anfang war das nur Spaß. Mhm. Mir hat das einfach nur Spaß gemacht. Mir jetzt beim BMX-Rennen hat es mir Spaß gemacht. Als Kind, dort habe ich auch mein erstes Rennen gewonnen. Wobei ich ehrlich sagen muss, nicht, weil ich besser war wie die anderen, sondern weil ich so ein Schisser war, ja. Und die Startrampen geht ja beim BMX immer so runter, ja. Und ich hatte mehr Angst wie die anderen Kinder zum da runterfahren. Und dann hat es die einen in der ersten Kurve alle geschmissen, ja, die sind gestürzt. Und ich bin vorbeigefahren und habe es ins Ziel geschafft als Erster. Und dann habe ich das erste Rennen gewonnen und dann hat man das natürlich taugt, ja. Mhm. Beim Mountainbike ging es dann, da war eigentlich ein relativ wilder Bergabfahrer, manchmal ein bisschen zu wild auch. Aber das hat mir das einfach nur Spaß gemacht am Anfang. Mhm. Und dann später, klar, mit 16, 17, 18, wenn du da dann die Rennen fahrst, das war eine relativ kleine Community bei uns in Vorarlberg, da waren auch manche dabei, die waren dann schon Profi, dann wollte ich das natürlich auch erreichen. Das war schon das Ziel dann, ja. Mhm.
Ja. Und ich meine, dann hast du etliche Erfolge gehabt in deiner Radkarriere. Du bist eigentlich immer nur so, ich sage jetzt einmal, jedermann Rennen gefahren, oder?
Nein, ich bin, das vergessen viele, ich bin 2009 weggezogen aus Österreich nach Spanien und habe eigentlich mit den Rennen 2006 in Österreich aufgehört, weil ich keine Lust mehr gehabt habe. Ja, da war einfach so, ich habe keine Lust mehr Phase gehabt und bin nur noch für mich gefahren. Mhm. Und habe dann erst 2009 in Spanien wieder angefangen zum Rennen fahren. Okay. Und bin dann dort wieder Mountainbike gefahren, ein Cross-Country, was ich halt wirklich sehr gern mag. Und dann auch dort später die Chance gehabt, relativ gleich 2010 für ein spanisches Team zum Fahren auf der Straße. Bin dann sogar auf dem Festland Elite-Rennen gefahren. Ich bin bis zum 21er Ötztaler, also bis Ende Karriere, mit einer spanischen Elite-Lizenz gefahren.
Ah, wirklich? Okay.
Mhm. Weil du in Spanien, ist nämlich anders wie in Österreich, du darfst kein Rennen fahren ohne eine Lizenz. weil die spanische Versicherung dir einen Rennunfall nicht zahlt und das auch im Training grenzwertig ist. Und wenn du eine Lizenz hast, die kostet, glaube ich, zwischen 80 und 120 Euro, es ist ja immer ein bisschen teurer geworden über die Jahre, hast du eine Vollversicherung im Rennen. Und wenn dann dort einen Sturz hast, dann zahlt es die Versicherung.
Okay.
Also du kannst ohne Lizenz in Spanien beim Rennen nicht starten.
Mhm. Und so was würdest du sagen, seien so wirklich deine größten Erfolge? Glocknerkönig hast du schon mal gewonnen, ich glaube sogar mehrfach gewonnen, oder?
Glocknerkönig habe ich zweimal gewonnen. Bei mir ist zwei immer die wichtige Zahl. Mhm. Das dritte Mal klappt meistens nicht, da keine Ahnung warum. Ich habe immer der Glockner habe ich zweimal, der Ötzi habe ich zweimal. Ganz ein wichtiges Rennen in Spanien habe ich zweimal gewonnen, das dritte Mal ohne geklappt. Das ist ein Mountainbike-Marathon, eigentlich so einer der größten und schwersten, die es gibt. Das geht quer durch die Insel Fuerteventura. Mhm. Den habe ich auch zweimal gewonnen. Dreimal hätte ich die Vuelta Tenerife gewonnen. Bin aber dreimal Zweiter geworden. Der Sieg hat mir dreimal nachträglich disqualifiziert.
Ja, wirklich?
Ja, ja.
Weil? Das
Doping.
Doping.
Ja.
Und aber hat man dir zumindest die Siege dann noch gegeben? Aber im Nachhinein sind sie auch nicht mehr so gut, gell?
Nein. Nein, Jasta, keiner mehr nachher. Mhm. Das bringt nichts nachher. Wenn, das ist dann gelaufen, ja. Nein, und so habe ich schon ein paar schöne Siege, ja. Mhm.
Was würdest du sagen, ist so dein größter Erfolg? Ist wirklich der Streckenrekord beim Ötztaler so dein...
Naja, wenn wir jetzt in einem anderen Podcast sitzen würden, ist schon für mich persönlich der größte Erfolg. Ja, ganz klar.
Sehr cool. Bleiben wir da gleich beim Thema Ötztaler. Wie oft bist du denn insgesamt gefahren? Weil du hast ihn zweimal gewonnen, einmal Streckenrekord.
Ich bin zweimal ins Ziel gekommen.
Zweimal ins Ziel gekommen.
Und die zweimal habe ich gewonnen.
Und wie oft bist du angetreten?
Viermal. Fünfmal, Entschuldigung.
Und was war dir dreimal los?
Einmal, das war 2015, 16, glaube ich, oder 14. Da hat es mir Schaltaug hinten verbogen. Da bin ich technischer Defekt ausgeflogen. 17 hat es mir in St. Leonhard der Magen umgedreht. Da bin ich gestanden, da habe ich parkiert, da ist gar nichts mehr gegangen. Da bin ich schon noch, ins Ziel gefahren. Aber ja, das war, das kann ich vergessen. Und 21 hat es mir der Rücken zugemacht und da ging nichts mehr am Brenner nachher.
Mhm. Und gewonnen hast du 2018, 19, gell?
Ja.
Ja. Genau. Würdest du sagen, das war so deine beste Zeit in deiner Karriere?
Naja, ich würd 20 das Corona-Jahr schon auch damit dazu zählen, weil wenn dort nicht Corona gewesen wäre,
wärst du sehr fit.
War ich sehr fit. Ich bin zwei Bergrennen gefahren, die einzigen zwei, die es gegeben hat. Mhm. Und die waren schon vielversprechend.
Ja. Die hast beide gewonnen da?
Ja, beide mit Streckenrekord.
Welche waren das?
Die Reiterkogel getroffen da und das Pfänderrennen im Vorarlberg.
Mhm. Wenn du, man, das habe ich mit der Janine schon gesprochen und das finde ich so wahnsinnig interessant, so jemand wie du, geht man in so einen Ötztaler rein mit dem Mindset, ich will gewinnen oder ich will Streckenrekord pulverisieren?
Ich will gewinnen.
Weil Streckenrekord aber für so viele andere Faktoren abhängig ist noch zusätzlich.
Ja, das kannst du nicht beeinflussen.
Ja.
Nein, das Wichtigste für mich war 18 und 19 zum Gewinnen. Mhm. 18, da bin ich so irgendwie zum Sieg gekommen wie die Maria zum Kind. Mit dem habe ich nicht gerechnet, weil ich habe mir gleich mit den Reifen verbockert. Ich bin Zeitfahrreifen gefahren, um Rollwiderstand zu minimieren, weil ich ja immer probiere, in allem einfach das Beste rauszuholen. Und dann hat es aber sehr stark geregnet und eigentlich länger und stärker, wie man gemeint hat. Und gerade die Abfahrt vom Jaufen ist dann schon sehr rutschig. Der italienische Asphalt ist einfach anders.
Ja.
Und das habe ich gemerkt. Und ich habe vom Jaufen runter auf die Spitzengruppe also auf die Führenden danach, am Jaufen war ich bei den Führenden und unten nicht mehr, da habe ich 3 Minuten verloren. Ja.
Okay, nur bei der Abfahrt?
Nur bei der Abfahrt. Mhm. Und da bin ich zurückgefallen, sagen wir vom 1., 2. Platz auf den 7., glaube ich. Und normalerweise kannst du das abhaken. Ja. Aber dann bin ich wirklich am Timmelsjoch sehr gut gefahren und habe das noch mit einem riesen Vorsprung gewonnen. Ja.
Mhm. Wie viel Vorsprung? Weißt du das noch?
Ich glaube 5 Minuten.
Ah, schon?
Mhm. Ja.
Aber was war da die Zeit schon über 7 Stunden, wenn es geregnet hat?
Und ja, so? Ja, 7.04, da hat es da ganz stark geregnet.
Ja.
Es war total gemein, weil ich bin ins Ziel gekommen und im Ziel war so ein bisschen Sonne, ja, und die Leute haben das, glaube ich, gar nicht verstanden, warum ich komplett tot war, aber ich bin echt 7 Stunden nur im Regen gefahren, es war richtig kalt, es war, die Abfahrt vom Brenner war so kalt, dass ich unten in Sterzing so zittert habe und der Rennleiter hergefahren ist und gefragt habe, was ist los, ist alles in Ordnung? Ich sage, ja, mir ist einfach kalt. Mhm. Mir ist kalt. Und ich habe auch bis Schönau habe ich eine Kappe angehabt unterm Helm und eine Gabba an und mit den Ärmlingen bin ich bis ins Ziel gefahren.
Mhm. Ja, dann ist es kalt, ja.
Also es war richtig kalt.
Mhm. Okay, und dann hast du gewonnen und dann will man das natürlich nochmal beweisen, dass das nicht der Eintagsflieger war und das Jahr darauf bist du dann nochmal gefahren. Warum hat da alles zusammengespielt, dass du an so einen unfassbaren Streckenrekord aufgestellt hast? Ich meine, das Wetter war top.
Das Wetter war top, das ist ganz klar. Es war eher die Rennsituation, die dem beigetragen hat. 18 war leichter zum Gewinnen, aus dem einen Grund, weil ich nicht der Favorit war. Ja, als Favorit zum Gewinnen ist immer schwierig. 19 war schwierig, weil ich der Favorit war, ja, weil ich 18 gewonnen habe. Und dann war aber entscheidende Aktion, dass befreundete Fahrer, der Bechtel Daniel und der Gschnitzer Tom, die haben in der Abfahrt vom Kütai attackiert, was man eigentlich nicht macht, was eigentlich auch gar keinen Sinn macht. Aber in dem Moment wollte die, auch weil der Johnny Hogerland schon vorne war ein bisschen, die nicht wegfahren lassen und bin mitgesprungen. Habe da eigentlich mehr investiert, wie man, wenn man das auf dem Zettel sieht, machen sollte. Ja, also da würde ich auch jedem meiner Schützlinge davon abraten, das zu tun. Mhm. Aber in dem Moment war das genau das Richtige, weil wir sind in der Abfahrt nach Kematen 2 Minuten rausgefahren auf alle anderen Favoriten. Und dann haben mich die Jungs unten gefragt, ob ich mitfahre, also mit Kreisel, mit durch die Führung gehe oder ob ich nur hinten drin hänge. Und sage, na, wenn ich da bin, fahre ich auch mit durch die Führung, weil es macht es für mich persönlich leichter, wenn ich durch die Führung mit durchgehe und konstant fahre, anstatt ich muss mich hinten im Feld immer gegen Attacken wehren. Ja. Und das haben wir dann auch eigentlich super gemacht, bis Sterzing haben wir die 2 Minuten gehabt, ja. Und dann haben wir gedacht, boah, super, das ist mega, weil ab Sterzing kann ich alleine nach Hause fahren, da brauche ich niemanden mehr. Und dann habe ich in Sterzing gesagt, Wiedersehen, Freunde, habe die Ehre, danke vielmals, ich fahre jetzt. Oder? Und ich habe den Italiener, den De Marchi, total unterschätzt, weil ich bin der ganze Jaufen von vorne gefahren und bin einfach meinen Stiefel gefahren. Da haben wir gedacht, der wird schon kaputt gehen, ja, aber der ging nicht kaputt. Und das wiederum, die ganze Situation hat dazu geführt, dass wir einfach eine sehr schnelle Zeit gefahren sind an dem Tag.
Mhm. Weil du gemerkt hast, okay, der kommt, der reißt nicht ab und dann hast du natürlich noch mehr Gas gegeben und dann
hat sich das so hochgeschaukelt. Am Jaufen war das nachher egal, ich habe gar nicht an ihn gedacht, ich habe einfach nur gedacht, fahren, wollte eigentlich mehr der Rückstand nach hinten wissen, ob die von hinten schon kommen vom Hauptfeld, ja. Und am Anfang am Timmel habe ich genug mit mir selber zum Schaffen gehabt, weil der De Marchi war dann überraschend stark. Der hat dann 2-mal angezogen, gerade Richtung Moos hoch, wo ich fast abgerissen wäre, weil man denkt, boah, wenn ich heute noch als Zweiter ins Ziel komme, dann ist gut. Mhm. Weil ich halt auch schon ja, mit den Gedanken auch gespielt habe, boah, wenn ich jetzt den Preis dafür zahle und da am Timmelsjoch stehe und so richtig stehe, dann wirst du 20. Ja, oder 100. Wenn es dir mal richtig parkiert. Ja. Ja. Und dann habe ich mich aber festgebissen und nach der Verpflegungsstation in Schönau ist auch der Rennleiter gekommen und hat dann gesagt, ja, ihr seid noch eine Minute vorne, oder? Eine Minute. Dann schauen wir uns beide an, oder der Matteo Di Marchi und ich. Ich denke so, eine Minute, warum? Wir haben oben am Jaufen, haben wir, glaube ich, 4,5 Minuten gehabt. Mhm. Unten haben wir irgendetwas so gehabt. Und warum dann 1 Minute? Und du hast gemerkt, wir sind von einer vertretbaren Geschwindigkeit auf Schneckentempo gefallen. Das ist richtig so, wir haben das nicht fassen können. Und da sieht man, wie stark der Kopf da eine Rolle spielt, ja, weil die Leistung war weg. Und dann ist der nächste Rennleiter gekommen mit dem Motorrad, oder? Und sagen wir, sagt er, ja, Burschen, auf, jetzt fahrt ihr, oder? Das fahrt ihr heim, oder? Nicht da trödeln, oder? Und mir, ja, die kommt ja schon 1 Minute. Ja, nix 1 Minute, 5 Minuten. Und mir, ja, was jetzt, 5 Minuten oder 1 Minute? Nein, 5 Minuten. Das ist irgendein Radfahrer, aber keiner vom Rennen, fix 5 Minuten. Aha. Ich hab das gestoppt. Mir wurde uns angeschaut und dann hast du auch gesehen, das am Leistungsmesser sofort, da kam gleich wieder Leistung, mhm, und wir sind gleich wieder weitergefahren. Ja? Und dann haben wir das bis oben noch durchbissen und ja, wir wollten den schon noch ganz gerne abhängen, wenn es geht. Ja? Ja,
natürlich.
Aber die Frage war nur wie, weil am Berg hoch, obwohl ich dann auch gegen Ende wirklich sehr, sehr viel wieder von vorne gefahren bin, der wollte nicht reißen lassen. Ja? Ich habe nur beim Jaufen runter gemerkt, dass in der Abfahrt schlecht ist, ja, dass er immer ein Riesenloch zu mir lässt und dass ich dort einfach weniger Energie brauche. Darum habe ich gedacht, ich probiere es mal in der Abfahrt zur Mautstation, mhm, dass ich ihm einen Abstand gibt, dass der dann zufahren muss, dass er Energie verschwendet und dass ich dann vielleicht eine Attacke fahren kann und das so das Quäntchen ist, wo er nachher platzen lässt. Und das hat ja dann gut funktioniert, ja. Mhm.
Ja, Wahnsinn. Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil da sieht man mal wirklich, was die mentale Komponente wirklich macht mit einem.
Ja, das bist du. Und das ist ja so, gerade an dem letzten Anstieg zur Mautstation, da bin ich immer noch der Meinung, und ich unterschreibe das immer noch, dass wir beide dort gleich stark waren. Ja? Nur einer hat früher im Kopf abgedreht. Mhm. Ja? Und ich bin mir sicher, er hätte es genauso, wäre eher ins Ziel gefahren und hätte die Zeit gefahren, wenn ich abgedreht hätte. Mhm. Aber dort wollte ich das einfach unbedingt. Mhm. Unbedingt.
Hast du in deinem Kopf schon damit gespielt, dass das vielleicht ein Sprint werden könnte? Am Ende durch Sölden durch?
Nein, das wollte ich nicht, weil ich nicht sprinten kann.
Ja. Aber wenn er doch nicht abreißen hat lassen, hast du mit dem Gedanken schon generell gespielt? Dass du gesagt hast, okay, es könnte wirklich dahin kommen?
Nein. Also meine Option war, 1, ich probiere es in der Mautstation. 2, ich fahre so Harakiri noch auf der Mautstation bergab, dass er weglässt. Mhm. Und wenn er dann gerade in einem Flachstück ein bisschen Hintertreffen hat, kann ich ja auch attackieren. Er muss ja wieder zufahren. Und es kommen ja genug steile und enge Kurven, wo ich immer wieder mal 10, 15 Meter gewinnen kann. Ja? Also es war schon der Plan war, den so lang zum Attackieren in der Abfahrt, bis er es entweder von alleine lässt, ja, oder ja, dann einfach der Bessere ist.
Mhm. Wahnsinnig spannend. Wie viel hast du zu der Zeit Kilogramm gehabt? Was bist du da gefahren?
57.
Ja. Ja, das ist auch, wie groß bist du, ungefähr gleich groß wie, ja? 72, 73?
Nein, 71.
71.
Ich bin immer kleiner, ich bin jetzt auch schon älter.
Man wird älter.
Ja.
Ich habe zuerst beim Aufbauen habe ich da ein Mikro aufgebaut und ich gesehen, du hast da 647 tätowiert.
Ja, 647-02.
Also ich glaube, es bedeutet da recht, was der Streckenrekord.
Ja, im Nachhinein wird es da dann, klar, wo ich den abgehängt gehabt habe, ja, habe ich ja auf meinem Tacho schon gesehen, ja, dass das kühn klappt, mir bei gewiss unter 650, ja, und darum habe ich da auch nichts mehr anbrennen lassen runter. Und ja, wenn den alten Rekord,
Was war der alte vor dir?
6,50.
6,50, ja. Okay. Also 3 Minuten unterboten nochmal.
Ja, aber der ist richtig alt. Der ist aus der
2,1, glaube ich, ja.
Ja, aus der Zeit, wo sie noch in Innsbruck gestartet sind. Und da ist man tendenziell schnellere Zeiten gefahren, weil du ja mit dem ganzen Feld über dem Brenner bist. Und na klar, hat der mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel bedeutet. Ist jetzt jedes Jahr, man wird ja jedes Jahr gleich älter, gleich gescheiter, hoffentlich, ist das glaube ich, vertretbarer, wenn dann jemand anderen den hat, ja. Wenn es jetzt gleich im nächsten Jahr gewesen wäre, dann hätte es mich, ja, dann wäre ich schon tot traurig gewesen. Mittlerweile geht's. Aber ich bin trotzdem, ich hoffe, dass er noch ein bisschen hebt.
Ja, natürlich. Na, das verstehe ich. Man ist ja auch stolz drauf, wenn man sowas erreicht hat.
Ja, sicher.
Und natürlich will man da auch, dass der so lange besteht, weil das natürlich auch zeigt, was das für eine Leistung von dir war. Wenn der jetzt noch 10 Jahre besteht, dann sieht man, das war eine brutal gestörte Leistung einfach von dir. Wobei es mittlerweile schon sehr knapp wird.
Ja, ja, das wird knapp. Das Spitzenfeld wird da immer jünger. Es drucken immer bessere Fahrer rein. Wenn man früher gesagt hat, ja, okay, die ersten fünf sind kein Hobbyfahrer, dann sind das jetzt die ersten 20 oder die ersten 25. Die Abgrenzung ist ja immer sehr schwierig, ja, weil nur meine Meinung ist, und das darf mir jetzt auch keiner böse nehmen, nur weil du in einem Team fährst, bist du auch noch lange kein Profi, und nur weil du nicht im Team fährst, bist du noch lange kein Hobbyfahrer. Ja. Es geht immer darum, wie hoch ist deine Leistungsfähigkeit, wie viel ordnest du im Leben beim Radfahren unter, und nach dem mache ich die Unterscheidung zwischen Profi und Hobbyfahrer.
Ja. Beim Streckenrekord, hast du irgendwie noch im Kopf, so welche Wattwerte du gefahren bist? Ja. Insgesamt Normalized Power?
Nein, Normalized Power ist relativ niedrig. Ja. Das ist 250 Watt, glaube ich.
Das war bei deinem Kilo dann, jetzt muss ich schnell rechnen, 4, irgendwas Watt pro Kilo?
Ja, Normalized Power ist relativ uninteressant, weil es halt verwischt wird, gerade durch den Brenner, durch den Start, durch die vielen Flachstücke. Ja. Interessant sind die Bergwerte.
Was hast du zum Beispiel beim Dimmelsjoch hoch, wenn du es natürlich sagen willst?
Dimmelsjoch war relativ schlecht im Vergleich zu 2018, weil wir so früh ausgerissen sind. Mhm. Ja. Ich kann da Jaufen bin ich gefahren mit genau 300 Watt und da ist auch NP 303, glaube ich. Dann bin ich von unten bis oben genauso durchgefahren. Dimmelsjoch hat das natürlich zu einem leichten Motorschaden geführt, dann 2 Zylinder. Darum habe ich dort schon ein bisschen langsamer fahren müssen. Wir sind, glaube ich, ab Schönau bis oben 260 Watt gefahren, was wirklich wenig ist. Und wenn ich das vergleiche mit 18, dann bin ich da damals noch 92 gefahren.
Eigentlich, ja.
Aber nur aufs Grund von dem, weil man halt vorher schon wesentlich mehr Energie verschwendet hat für diese ganze Ausreißaktion, für die Führungsarbeit, für all das.
Wie viel hast du gesagt? Kilo 57, gell? Ungefähr. Ja. Dann hast du einen Jaufen hoch 5,3 Watt pro Kilo.
Ja, ordentlich, oder?
Das würde ich unterordentlich einschätzen, ja. Nein, das ist brutal, ja, weil du fährst dann, wie lange brauchst du hoch? 50 Minuten an Jaufen?
Ja, ich glaube so 48, 49 Minuten.
48, ja, das ist brutal, hey.
Ja, das ist.
Aber den wirst du natürlich 2018 am Jaufen natürlich weniger gehabt haben, oder?
Nein, ich bin 2018 genau gleich viel gefahren
am Jaufen. Aber dann halt in dem Fall Brenner weniger.
Ja, Brenner war weniger und das Kütei war schneller, dafür hast du länger gehabt in den Abfahrten. Der Brenner war wesentlich weniger. Ja. Du bist einfach mit mehr Energie Richtung Dimmelsjoch gekommen.
Ja, ja. Wahnsinnig interessant, echt. Wie geht man, also du hast dann auch im Interview, habe ich gestern am lang geschaut extra, du hast im Interview dann auch gesagt, wahnsinnig hartes Rennen und wahnsinnige Schmerzen. Was ich natürlich komplett nachvollziehen kann. Wie geht man während so einem Rennen mit so einem Tief um? Wie du da, jetzt perfektes Beispiel, wie du erklärt hast, hey, auf einmal ist Hauptfeld anscheinend nur mal eine Minute hinten, war falsch, und auf einmal ist deine Mentalität ganz eine andere. Wie bist du da damit umgegangen? Oder ja, wie löst man das eigentlich? Im Rennen,
ja,
mit Adrenalin und so weiter.
Das ist eine ganz gute Frage, ja, und ein schwieriges Thema, ja, weil meistens, wenn du vorne bist, ja, und Konkurrenten von hinten aufholen, dann fällt deine Leistung meistens eine Kelle zusammen, ja, weil du nachher ins Grübeln kommst und da denkst, ich kann eh nur noch das fahren, wenn die jetzt schon näher kommen, dann fängt man an rechnen, ja, Und im Gegensatz ist es, wenn du vorne bist und der Abstand größer wird. Ja. Das Wichtigste, gerade bei einem Tief und bei einem Ötztaler kommt jeder mal in ein Tief. Ja. Weil ich habe ja 2019 mit dem Streckenrekord, wo ja das Ergebnis schaut ja perfekt aus. Das Ergebnis ist super. Ja. Nur niemand war dort dabei in den ersten 6 Kilometer vom Timmelsjoch. Mhm. Ja. Weil da war es zweimal, war das so weit, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, da nicht einmal gewinnen heute. Halt. Nicht Streckenrekord, nicht einmal gewinnen. Vielleicht nicht einmal am Podest. Und da musst du einfach drüber. Keine Ahnung, da ist so eine kleine Stimme hinten im Kopf und die schreit dann ganz laut. Und die sagt, na, du hast so viel dafür gearbeitet, du hast so viel dafür trainiert, du gibst jetzt nicht auf. Nicht jetzt. Du kannst später aufgehen, aber jetzt nicht. Und die Stimme, das ist ja das, was mich immer am Rennen fahren gehabt hat, weil ich bin ja auch den Streckenrekord relativ alt gefahren, also mit 39 zu dem Zeitpunkt. Und die Stimme ist danach immer stiller geworden. Mhm. Ja, und darum fahre ich auch kein Rennen mehr.
Glaubst du, die Stimme ist leiser geworden, weil du dieses Riesenziel oder dieses Riesending für dich erreicht hast, diesen brutalen Erfolg? Und dann ist es einfach, ja, vielleicht eine natürliche Kurve nach unten, dass die Motivation einfach nachlässt.
Nein, ich glaube, dass ich 20 nochmal gewonnen hätte im Covid-Jahr. Da war die Stimme auch noch sehr laut. Aber ich habe in Covid gelernt, dass auch andere Sachen wichtig sind, außer Radfahren und mir sehr viel Spaß machen. Und das Ziel wäre eigentlich gewesen, mein innerliches Ziel war Ende 20 zum Aufhören. Ich wollte eigentlich den Ötzi dreimal gewinnen und ich wollte Ende 20 dann aufhören und dann wäre das so gut gewesen für mich. Und ich bin 21 nur gefahren, weil es halt kein 20 gegeben hat.
Okay. Wie viel hast du zu der Zeit so Trainingskilometer im Jahr gemacht?
Ja, Trainingskilometer muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Gerade jetzt für alle, die da zuhören, dass das nicht immer der entscheidende Faktor ist. Ja. Ich bin im Jahr schon 21.000, 22.000 Kilometer gefahren. Ja. Mhm. Aber ich kenne auch Menschen, die 20.000 Kilometer im Jahr fahren und nicht so, also nicht der Kilometerzahl entsprechend fit sind. Ja. Es geht immer um die Qualität vom Training natürlich. Auch darum, wie viel Höhenmeter dass man fährt. Ich bin meistens 450.000, 500.000 Höhenmeter im Jahr gefahren. Und dann zählen die Kilometer noch viel mehr. Wobei das für mich persönlich, mir war das immer egal, weil bei mir ging es nur um jede Trainingseinheit, die ich aktuell gemacht habe. Mir ging es um den Inhalt der Trainingseinheit und mir war das egal, ob am Ende vom Tag 160 Kilometer da stand oder 100. Oder 100, ja. Das war mir wurscht. Ja. Ich wusste, ich will die Zeit heute trainieren, ich will den Trainingsinput machen, weil das bringt mich weiter.
Und was waren das so in der Woche circa an Trainingsstunden, die du gemacht hast? Nur so ungefähr das Gefühl?
Ja, 16 bis 20.
Okay, ja. Und nebenher hast du dann aber noch gecoacht. Das heißt, eigentlich dein ganzes Leben hat als Radlfahrer bestanden.
Ja, klar. Eigentlich hat mein ganzes...
Immer.
Ja, ja. Das möchte ich auch nicht ändern, ja, weil ich mag ja das Radfahren. Ich habe ja auch probiert danach weg zum Kommen vom Radfahren, weil es viel Zeit sparen würde, ja, und auch einige Sachen einfacher machen würde, ja. Aber es geht nicht. Ich fahre einfach zu gern Fahrrad. Und mein Tagesablauf früher hat bestanden von relativ früh aufstehen, 6:30, spätestens 7, dann sofort ins Büro, dort dann Vollgas bis um 10, um 10 Abfahrt mit dem Rad. Dann 4 bis 5 Stunden Training, weil das kann man sich ausrechnen, sonst kommt man nicht drauf, wenn man 5 Tage die Woche trainiert. Dann heim, essen, ein kleiner Powernap und dann am Abend so lange im Büro sitzen, wie es halt notwendig ist. Ja. Und klar, ist es einerseits mega lässig, ja. Andererseits ist es auch sehr, also es ermüdet sehr stark. Ja, ja. Also es kostet schon sehr viel Energie. Und ja, das hat dann über die Jahre auch schon einiges rausgezehrt an mir.
Ja, das ist ja ein brutaler Lifestyle. Da bist du ja die ganze Zeit immer auf Achse eigentlich.
Ja,
wenn
ja.
du nicht im Büro bist, bist du halt am Radl. Wenn du am Radl bist, bist du im Büro.
Ja, es gibt da Jahre, da waren die Kamen und ich, glaube ich, 2 Wochen zu Hause. Da waren wir nur unterwegs.
Ja.
Aber das gehört auch dazu. Das war auch zu der Zeit, war das mega lässig. Möchte ich keine Sekunde missen. Und genauso finde ich es jetzt mega lässig, wenn ich einfach mal daheim sitzen kann.
Ja, ja, es kommt halt immer darauf an, was du unterordnest.
Ja, genau.
Weil ich habe das Radlfahren ganz oben.
Ja, bei mir ist Radlfahren immer noch ganz oben. Ich wäre immer noch sehr unleidig, wenn ich nicht Radl fahren kann. Ja? Ich wäre auch heute Morgen Radl gefahren, wenn es nicht geregnet hätte, weil heute ist Donnerstag. Donnerstag fahre ich immer morgens. Darum habe ich gesagt, ich habe erst am Nachmittag Zeit für unseren Podcast. Mhm. Radlfahren ist bei mir immer noch Nummer eins. Es werden auch im Sommer die Leistungsdiagnostiktermine um meine Trainingstage gemacht, weil ja, Radfahren ist halt immer noch wichtig. Mhm.
Ja, wenn einem das so wichtig ist, ja, dann musst du es genauso betreiben, ja. Dass du auch erfolgreich wirst, musst du es so, vor allem in unserer jetzigen Zeit, so betreiben, weil sonst, wie du sagst, mit immer jünger werdenden Topfahrern wird es sonst einfach zu schwer, zum Beispiel beim Ötzi vorne mitzufahren.
Ja, ja, überall. Man sieht es ja auch in der Pro Tour, überall wird alles immer jünger, ja. Es gibt jetzt schon World Tour Profis mit 20 Jahren. Ja, das ist brutal. Und die fahren, hat man jetzt gerade gesehen, der Isaac Del Toro beim Giro d'Italia, ja, der ist 21, bitte. Da bist du schon mit 30 alt.
Ja, ja, voll. Ja. Und das gibt es genug, 30-Jährige.
Ja, genau. Und früher warst du als 30-Jähriger eigentlich im besten Alter, ja. Mhm. Und dann ist gerade jetzt als 46-Jähriger ist dann einfach Zeit, dass man sich da schön aus der Fähre zieht.
Mm, ja. Du hast jetzt so viel Erfahrung mit Selbstradlfahren, mit Coachen. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Trainingsschiene wieder gehen oder auf deine Coach-Daseinsschiene, was würdest du sagen, ist so für dich, sind so die zwei, drei größten Learnings für solche Radlfahrer wie mich? Fürs Training. Was würdest du sagen, sind so wirklich die wichtigsten Sachen, die jeder, der da zuhört, nicht nur für den Ötzi, generell fürs Radlfahren, wenn man jemand fitter werden will, was muss man beachten?
Das Wichtigste ist, Radlfahren ist eigentlich wie alles im Leben. Ja? Maß und Ziel ist das Allerwichtigste. Und gerade wenn man startet, ja, oder noch neu ist im Radsport, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass bei aller Euphorie, dass man es einfach nicht übertreibt. Weil es gibt leider immer wieder sehr viele Leute, die zum Beispiel zu mir zur Leistungsdiagnostik kommen und dann halt in einer Überforderung sind, sprich im Übertraining, einfach weil sie es halt so gern tun, ja, und weil halt zügig fahren mehr Spaß macht, wie locker fahren, ja. Das sind halt so Sachen, die kann ich super gut verstehen, ja, aber gerade jetzt aus sportmedizinischer Sicht macht es natürlich gar keinen Sinn, ja, und aus dem Leistungsgedanken her, weil du wirst dann nicht mehr leistungsfähiger. Und darum ist der Grundtipp immer mit Maß und Ziel und lieber ein bisschen Qualität trainieren, gerade wenn man jetzt ein Ziel vor sich hat, wie Quantität und Junk Miles.
Mhm. Was bedeutet für die Qualität? Natürlich richtig ernähren, zur richtigen Zeit oder halt Grundlage im richtigen Pulsbereich oder im richtigen Wattbereich. Was zählst du denn alles dazu?
Ja, grundlegend ist, eine gute Qualität wäre, wenn man zuerst einmal, wenn man eine Saison vorbereitet, dass man einfach mal eine Leistungsdiagnostik macht. So wie du bei deinem Auto, wenn du zum Service gehst, der Mechaniker, der Computer anhängt, zum Schauen, ob alles in Ordnung ist oder ob er irgendetwas machen muss. Und genauso wäre das beim Athlet auch sehr wichtig, weil du dann deine Werte kennst und mit diesen Werten kannst du natürlich punktgenau trainieren. Ja? Und sonst ist es ja ein Raten und ein Glücksspiel. Ja? Mhm. Und das ist schon mal ein großer Teil der Mitte, wenn man einfach sagt, okay, machen wir eine Diagnostik, ich schaue mal, wo ich aktuell stehe, dann habe ich A, meine Pulswerte, B, meine Wattwerte und dann halte ich mich dort ein bisschen dran. Das ist schon, da gewinnt man schon sehr viel damit. Ja. Und dann halt einfach auch wirklich, wenn der Grundlagenbereich bis dorthin geht, halt nicht so viel drüber zum Fahren. Ja? Und das ist gerade für Hobbyfahrer das Allerschwierigste. Ja? Gerade für Männer. Frauen machen das viel besser. Ja? Die haben eher den Mut, in ihren Verhältnissen zu fahren. Ja? Und Männer sind halt Männer. Wenn die miteinander fahren, da wird halt nicht Grundlage gefahren, da wird geschlechtet. Ja. Und ja, da wäre halt Qualität ist wirklich das Wichtigste.
Ja, Würdest du sagen, also du hast sicher immer noch Watt trainiert, oder?
Ja.
Wenn jemand jetzt in unserem Bereich, also ich nehme jetzt mir als Beispiel, nur mit Puls trainiert, würdest du sagen, wie viel schlechter ist das Training?
Gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht. Watt macht es nur einfacher.
Okay.
Ja. Mhm. Ich bin jetzt 46, habe mit 6 angefangen. Ich habe das halbe Leben nach Puls trainiert. Ja. Mhm. Und das Training ist genauso gut. Ja. Es ist für die als Athleten ein bisschen schwieriger, gerade jetzt beim Intervalle fahren, weil ja der Puls Zeit braucht, bis er kommt, mhm. weil er hinterher hinkt. Ja. Da tust du mit der Watt leichter. Die Abbildung vom Fortschritt ist für dich als Athlet ebenfalls schwieriger, weil bei der Watt siehst du ganz genau, jetzt kann ich die Intervalle mit 210 Watt fahren, boah, 2 Monate später schon mit 225, boah, nochmal 2 Monate später schon mit 235. Der Puls an der Schwelle wird immer ungefähr der gleiche bleiben, ja. Und mhm. da musst du dann Geschwindigkeit messen, das haben wir früher auch gemacht, da bist die Intervalle immer am gleichen Anstieg gefahren und dann hast du halt gesehen, okay, ich starte immer bei dem Ortsschild, boah, jetzt komme ich schon 3 Meter weiter, ja. Mhm. Ja, es ist einfach genauer, wenn man Puls und Watt hat, aber du kannst genauso gut nach Puls trainieren. Mhm.
Du hast da ein eigenes, also du trägst es eh, Nom, du hast eine eigene Marke.
Ja.
Du stellst, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, du stellst Eiweißpulver und so her?
Richtig? Ja, genau.
Wieso? Also warum hast du das angefangen? Weil du hast das ja zu deiner aktiven Karriere auch selber genommen.
Ja, ja. Nein, ich habe angefangen, weil das als Coach immer schwieriger wurde. Ja. Mhm. Die Athleten haben mich gefragt, Coach, was muss ich nehmen nach dem Training? Was brauche ich, dass meine Fettverbrennung besser wird? Dann habe ich gesagt, schau, du musst das von der Firma kaufen, das von der Firma, das von der Firma und dann musst du es so kombinieren, dann hast du genau das, was ich, also das war meine Idee, was als meine Idee optimal ist für dich. Ja? Mhm. Und das ist halt schon, gerade jetzt, wenn man jetzt einmal vom Profisport weggeht, wirklich kompliziert für die Leute und aufwendig. Ja? Und dann hat 2015 am Training in Gran Canaria ein spanischer Elite-Fahrer und Kollege von mir gesagt, ja, mach's doch selber. So wie alles machst, mach's einfach selber. Und dann habe ich gesagt, na, okay, warum soll ich mir das jetzt antun, ohne eine Eiweißfirma in so einem schwierigen Markt, ja, der schon so überlaufen ist, zu machen. Und dann sind wir gefahren und ich bin daheim gewesen und dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, boah, ich könnte es selber machen. Und dann bin ich mal im Büro, am nächsten Tag am Morgen im Büro geguckt und habe so einen Zettel hergenommen und habe gedacht, ja, wenn ich es jetzt selber machen würde, wie würde ich es denn machen? Dann habe ich mir mal Eiweiß Nummer 1 überlegt, das wäre super, ja. Aber dann bräuchte ich nur das genau mit der Kombination, ja, das wäre super, die Kohlenhydrate. Und dann könnte man das noch machen, ja genau, ein Eiweiß für die Nacht, ja, das über die Nacht langsam aufgenommen wird und den Athleten hilft, ja. Natürlich war ich auch bei der Liste der Athleten, denen es helfen soll, selber ganz weit vorne, dass man die Zeit auch nutzen kann, ja, um sich in der Nacht zum Erholen zwischen Abendessen und Frühstück, ja, weil das ist ja verlorene Zeit bis dato. Und dann habe ich da meinen Zettel skizziert und habe gemalt und war da total Feuer und Flamme. Dann habe ich mit meinem ehemaligen Coach und Mentor, dem Julius Benke, das ist ein sehr, sehr berühmter Sportwissenschaftler aus Österreich, den werden sehr viele kennen, habe ich telefoniert und habe gesagt, Julius, was denkst du, das wäre richtig cool, oder? Und ich dachte, boah, das wäre mega. Und der Julius ist bei solchen Sachen immer gleich mit dabei. Und ich dachte, ja, das wäre richtig mega, das müssen wir machen, ja. Mach das mal. Und ich, ja, super, muss ich das wieder alleine machen. Dann habe ich es der Carmen erzählt. Und der Carmen hat gesagt, ja, schwierig, ja, könnte man ja mal. Und dann ist das eigentlich vom Papier relativ schnell ins Labor gewandert. Und die im Labor waren auch mega happy, keine Ahnung, die haben den Zettel super gefunden. Das, ich habe gesagt, boah, das ist eine mega Idee, das ist richtig gut, das hat noch keiner, weil ich habe Eiweiß gemacht, das 22% Fett hat, ja, und zwar solche Fette, die in der Kombination mit dem Eiweiß und mit wenig Kohlenhydraten dem Körper helfen, den Fettstoffwechsel zu pushen. Ja. Und da waren die auch Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, wow, das ist mega, da müssen wir gar nicht viel ändern, dass das konform ist, ja, dass man das auf den Markt bringen darf und dass man das trinken kann. Ja. Mhm. Und dann haben die da gemischelt und gemacht und dann ging es eigentlich nur noch um Kleinigkeiten wie Textur und Geschmack und zack war das, haben wir das gehabt. Mhm.
Und das war einfach der Grund, weil du gesagt hast, das ist zu kompliziert, weil halt der Hersteller einfach nicht das gehört hat, sondern nur das braucht, das.
Ja, es war so eine Kombination aus vielen Herstellern. Die Eiweißsparte war zu der Zeit sowieso eigentlich noch mehr dem Bodybuilding-Sektor zugewidmet, ja, und nicht für Radfahrer. Und Radfahrer sind ja gerade jetzt vom entgiftenden System im Körper, von den Nieren und von der Leber, gerade jetzt aufgrund von der hohen Ausdauerleistung immer sehr stark belastet. Und darum wollte ich dort auch Eiweiß, das nicht zusätzlich auf das entgiftende System geht, so wie jetzt ein Milcheiweiß als ein tierisches. Mhm. Ja, und so kam das dann dazu. Eigentlich war es im ersten Moment, da man denkt, ja okay, dann machen wir das mal, bestellen wir mal, keine Ahnung, 500 Kilo von jedem, dann schauen wir, ob das irgendjemandem taugt. Mir taugt es, weil mir schmeckt es ja schon aus dem Labor. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann mildhaltbar, 2 Jahre, das kann man sicher 3 oder 4 essen, dann ist es halt selber.
Mhm. Und dann hat es sich verkauft?
Nein, dann ist es eigentlich sehr gut angekommen. Und dann habe ich so stetig weiterentwickelt und wir sind immer noch dran, immer wieder eine Kleinigkeit verbessern da. Ja.
Sehr cool. Matthias, du hast ja so viel Erfolge gefeiert, Ötzi-Streckenrekord. Was sind jetzt nur deine Ziele?
Ja, radfahrtechnisch nicht mehr so viele, ja, einfach fit sein. Ich habe da auch immer noch meine Wattzahl, die ich jedes Jahr wieder erreichen will, ja, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Und sonst sind es eher jetzt ja, geschäftliche Ziele in der Firma. Ja. Mhm. Aber eher in dem Punkt nicht, was jetzt viele denken jetzt im ersten Moment, dass ich will, dass es mehr wird, sondern in dem Punkt zum einen einfach schauen, dass es ja vom Zeitmanagement her so gut geht, dass man das gut ja, herbringen, die Carmen und die, und dass ich auch den Athleten immer noch so viel Zeit widmen kann, wie ich das möchte.
Also quasi mit deiner Frau, mit deinen Athleten weiter wachsen und dir erfolgreich machen.
Ja, ja, von der, was bei uns sehr stark wächst, ist die Food-Firma, ganz klar, das Norm Sports Food. Die Trainingsfirma war durch meine aktive Karriere begrenzt, weil jeden Athlet ich so immer noch selber coach und nicht irgendeinen Sportstudent habe, der das macht im Hintergrund. Und durch das, dass ich kein Rennen mehr fahre, kann ich jetzt schon mehr Athleten betreuen. Ja, es muss trotzdem immer in einem Maß bleiben, weil ich möchte ja jedem wirklich so viel Zeit widmen, dass er glaubt, dass ich den alleine coach. Ja. Und da ist es genau gleich wie beim Training, dass einfach Qualität wesentlich wichtiger ist wie Masse.
Sehr, sehr interessantes Gespräch, Matthias. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast gekommen bist und das so ja, ausführlich und auch inspirierend und motivierend erzählt hast. Vielen Dank und wir sehen dich sicher beim Ötztaler, oder?
Ja, ich hoffe, wir kriegen einen Ausstellerstand wieder. Heike, ich hoffe, du hörst es. Wir sind ja dieses Jahr nicht nur die Startplätze knapp, sondern auch anscheinend die Ausstellerplätze. Wir waren ja bis jetzt jedes Jahr da und es ist auch immer lässig.
Der Ötztaler wird immer begehrter und begehrter.
Ja, volle. Und es ist auch, muss auch ganz ehrlich sagen, jedes Jahr fragen mich wieder Leute, gerade jetzt beim Ötztaler, ob es mir nicht fehlt zum Nicht-Starten. Und ich stehe genauso gern am Messestand, wie ich gestartet bin. Und ich finde es am Messestand stehen entspannter und lässiger, weil ich viel mehr Zeit habe, zum mit Leuten reden. Und die letzten paar Jahre war ja das Feedback gerade von den Leuten unglaublich. Wir haben ja Wartezeiten gehabt bis zu einer halben Stunde, dass rein kannst zu unserem Stand. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist schon gewaltig, ja.
Ja, mir tut so immer leid. Es kommen noch jedes Jahr wieder Leute im Herbst zur LD und sagen, ja, ich bin auch Ötzi gefahren. Oder? Und die Zeit, sage ich, oh, super. Und warum bist du nicht am Stand vorbeigekommen? Ja, ich war viermal dort, habe viermal 10 Minuten gewartet, habe ich keine Lust mehr gehabt. Es tut mir dann auch immer leid. Also für alle, die zuhören, druckt euch einfach Führe. Nicht geschammig sein, darf man in Österreich sagen, oder?
So machen wir es. Perfekt. Matthias, vielen Dank. Wir sehen uns beim Ötzi.
Ja, ich freue mich.